Ja, ich habe letzte Woche mit der Offenbarung 4 oder über Offenbarung 4 gesprochen und ich habe mir vorgenommen, da jetzt eine Predigtreihe drüber zu machen über die Offenbarung. Und heute ist Offenbarung 5 dran, das Lamm Gottes. So, letzten Sonntag habe ich versucht, uns einen Eindruck vom Thronsaal Gottes zu geben. Habe euch versucht mit hineinzunehmen und die Atmosphäre zu spüren, die dort im Thronsaal ist. Mit welcher Macht und mit welcher Herrlichkeit Gott regiert. Mich hat es mit Ehrfurcht erfüllt, das zu sehen, wie Gott dort herrscht, wie er angebetet wird. Da ist kein Zweifel, da ist keine Opposition, da ist einfach Gott, er ist einfach da. Seine Gegenwart ist da und seine Macht ist da. Aber mir wurde auch bewusst, dieser mächtige Gott ist mein Vater. Und ich kann auf seinem Schoß sitzen. Ich kann jederzeit zu ihm kommen. Und das hat mich umso mehr berührt. Er hat immer Zeit für mich. So, wenn wir das so hören, dann könnte man denken, so, wir Christen sind ja manchmal so ein bisschen weltfremd. Wir leben in einer anderen Welt. Mit den Gedanken schon im Himmel und in Bezug zur Realität haben wir verloren. Ich befürchte, das Gegenteil ist der Fall. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit dem Himmel. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit der Realität Gottes, mit seiner Liebe, mit seiner Art, mit seinem Wesen. Wir haben den Blick für die geistliche Realität nicht immer präsent. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit den irdischen Dingen hier auf dieser Welt. Ich könnte auch sagen, ein bisschen kritisch, wir beten eher Götzen an als Gott. Und Götzen meine ich jetzt nicht irgendwelche menschlich gemachten Gottesbilder. Götzen können auch die normalen Alltagsdinge sein, wie das Auto, der Computer, das Haus, der Garten, wie auch immer. Das, was uns wichtig ist, was uns wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Ich möchte mit dieser Predigtreihe über die Offenbarung mit dazu beitragen, dass wir diesen Blick wieder in den Himmel richten und der wieder ein Teil unseres Alltags wird. Egal, wo wir sind. Ne, Heinrich macht das jetzt so, wenn er auf der Straße ist. Das ist normaler Alltag für ihn. Er fährt zur Arbeit, aber er beschäftigt sich mit himmlischen Dingen. Und das hat einen Einfluss auf den ganzen Tag. Mir ist bewusst, egal wo ich bin, auch bei der Arbeit, Gott ist dabei und ich kann mit ihm reden. Er hat auch da Zeit für mich. Ich muss dazu nicht extra in den Thronsaal gehen, er ist bei mir. Er wohnt in mir. Und wenn du das immer wieder liest, und Heinrich hat eben darauf hingewiesen, dieser Auszug aus Ägypten und der Zug durchs Rote Meer, dadurch, dass die Juden das immer wieder weitererzählt haben, blieb ihnen bewusst, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Auch im normalen Alltag. Und das müssen wir immer und immer wieder hören. Deswegen sind auch Zeugnisse so wichtig. Also das zu berichten, was wir mit Gott erlebt haben. Okay. Ich möchte, dass wir unseren Blick neu justieren. Nicht nur hier auf die Erde, sondern auch in den Thronsaal zu dem, der regiert. Unsere Regierung sitzt nicht in Berlin. Die wichtigsten Entscheidungen werden nicht in Washington, Moskau oder in Peking getroffen, sondern vom Himmel aus wird die Erde regiert. Das sollte uns bewusst sein. Vom Himmel aus wird die Erde regiert. Der Herr ist derjenige, der regiert. Was nicht heißen soll, wir sollen uns unserer Regierung nicht unterordnen. Natürlich, wir halten uns an die Gesetze. Und wir wissen, dass wir eine Regierung in unserem Land haben. und wir fürchten sie und wir ehren sie. Aber die eigentliche Herrschaft hat Gott im Himmel. Und das wollen wir uns heute Morgen nochmal wieder anschauen. So wie das letzte Mal auch. Es geht weiter. Wir sind, und ich darf euch wieder mit hineinnehmen, in den Thronsaal Gottes. Er wurde beschrieben, auch die Atmosphäre wurde beschrieben, die Anbetung Gottes wurde beschrieben. Und jetzt geht es weiter in Offenbarung 5. Wir fangen mit den Versen 1 bis 4 an. Und jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Was ist das für eine Schriftrolle, die Gott in seiner Hand hält? Es ist eine Urkunde. In den Überlieferungen, die wir aus der damaligen Zeit haben, wissen wir, dass damals Urkunden ausgestellt wurden, so wie Kaufverträge oder auch Testament, wenn jemand was vererbt. Das wurde in solchen Urkunden niedergelegt. Aber auch, wenn ein Herrscher den Thron bestieg, dann wurde ihm eine solche Urkunde übergeben. Und wenn er die Siegel gebrochen hat, dann wurde diese Urkunde, in dem Moment wurde diese Urkunde gültig. Das heißt, derjenige, der die Urkunde ausgestellt hat, der hat sie geschrieben. Der Text innen, das war die rechtsgültige Erklärung, was diese Urkunde letztendlich ausmacht. Bei einer Thronbesteigung heißt das, das war das Dokument, was dem Herrscher das Recht gab, überhaupt zu herrschen. Das war seine Ernennungsurkunde sozusagen. Und wenn er sie geschrieben hatte, dann wurde diese Rolle zusammengerollt und außen drauf wurde ein Kurztext von dem Inhalt reingeschrieben. Das heißt, außen und innen beschrieben. Außen die Kurzfassung und innen die rechtsgültige Fassung, die dann, wenn sie geöffnet wurde, in Kraft war. Und dann nahm er 6 andere hinzu und drückte sein Siegel aus. Das heißt, diese Urkunde wurde versiegelt. Die durfte nur der öffnen, der dazu berechtigt war. Was ist das jetzt für eine Urkunde, die Gott in seiner Hand hat? Dieses Buch enthält die Ermächtigung, das Ende der Weltgeschichte herbeizuführen. Überlegt euch mal, was das bedeutet. Das war nicht einfach nur so eine Ernennungsurkunde. Da drin stand der Auftrag für denjenigen, der berechtigt war, diese Urkunde zu lösen, wie das Ende der Welt ablaufen wird, was dort alles passieren wird. Also eine ungeheure Machtfülle, eine ungeheure Verantwortung auch. Seit Beginn eigentlich der Welt, kurz nach der Schöpfung, hat der Mensch sich von Gott abgewendet. Gott hatte sich das eigentlich ganz anders vorgestellt. Gott hatte sich vorgestellt, mit dem Menschen zu regieren und diese Welt wunderbar zu machen, dass die ganze Menschheit mit Gott zusammen diese Welt regiert und glücklich ist auf dieser Erde. Alle miteinander. Das war Gottes Plan mit dieser Erde. Und er hat diese Erde gut gemacht. Er hat den Menschen gut gemacht. Aber in dem Moment, als der Mensch sich von Gott getrennt hat und gesagt hat, ich will es selber machen ohne Gott, in dem Moment fing an, diese Welt im Chaos zu versinken. Dass sie noch nicht kaputt gegangen ist, noch nicht völlig zerstört ist, liegt daran, dass Gott immer noch seine Hand darüber hält und das nicht zulässt. Aber wenn wir angucken, wie weit wir unsere Erde schon zerstört haben, und wie schlimm wir miteinander umgehen, dann ist das schon schlimm. Und das vor Augen hat Johannes, als er sieht, so, da wird gefragt, wer ist würdig, diese Rolle zu nehmen, die Siegel zu brechen und diesem Chaos endlich ein Ende zu machen. Endlich wieder das herzustellen, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Wer macht dem ein Ende? Und zwar nicht einfach so, lass uns ein paar Atombomben werfen und dann alles auslöschen. Nein, viel verantwortungsvoll. Es soll zu einem guten Ende führen. Zu einem Neuanfang. Aber Gott will nicht alles vernichten, sondern er will retten, er will erlösen. Das ist sein Plan. Wer darf das Siegel brechen? Wer ist würdig? Wer hat das Format, den Charakter, diese Verantwortung auf sich zu laden? Wer ist nicht überfordert? Wer ist in der Lage, mit der Macht, die diese Rolle verleiht, umzugehen, verantwortlich umzugehen und sich nicht von dieser Machtfülle verleiten zu lassen und seine eigene Agenda durchzusetzen? Wer ist in der Lage? Wer ist würdig? Und es findet sich niemand. Alle Engel werden ausgesandt, es findet sich niemand. Weder im Himmel. Wir gehen ja immer davon aus, im Himmel sind die besonders Guten, die besonders Heiligen. Im Himmel findet sich keiner. Auf der Erde. Und da dürfen wir uns selber durchaus mal angucken und im Spiegel angucken. Sind wir würdig? Wären wir würdig, diese Verantwortung aufzunehmen? Wir halten uns ja, ich zumindest, halte mich manchmal für gut. Aber angesichts dessen, keiner ist würdig. Auch ich bin nicht würdig, diese Siegel zu lösen, diese Siegel zu brechen, diese Verantwortung auf mich zu laden. Und selbst in die Vergangenheit wird hineingeschaut, die schon gestorben sind. War da nicht vielleicht einer bei, der dazu in der Lage wäre? Selbst bei den Gestorbenen ist keiner, wird keiner gefunden, der würdig ist, diese Siegel zu lösen. Und Johannes, man merkt ihm an die Verzweiflung. Es ist keiner da, der dieses Chaos beendet. Es ist keiner da, der diese wertvolle Buchrolle in Empfang nehmen kann und das umsetzen kann, was da drin steht. Und er fängt an zu weinen. Aber es ist nicht das Ende. Es geht weiter. Vers 5 bis 7. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der 4 mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Und das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Von wem ist hier die Rede? Bibelleser wissen das. Wer mal die Bibel durchgelesen hat, der merkt die Hinweise zum Alten Testament. Der Löwe aus dem Stamm Juda und der Wurzelstock Davids. Hier wird Bezug genommen aufs Alte Testament. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, ist vom Löwen aus Juda die Rede. Und zwar im Zusammenhang damit, dass ein Löwe aus Juda kommen wird, ein Herrscher kommen wird, dem alle Völker gehorsam sind. Und wir merken schon an dieser Ausdrucksweise, kein König, kein israelischer König war jemals in der Lage, dass ihm alle Völker gehorsam waren. Keiner hat über die ganze Erde geherrscht. Es gibt keinen König, der über die ganze Erde geherrscht hat. Von israelischer König schon gar nicht. Also muss es einer sein, der erst noch kommen wird. Das wird dabei ganz deutlich. Im Jesaja, und zwar Kapitel 11, ist vom Nachkommen Davids, oder im Jesaja steht etwas von seinem Vater, nämlich von Isai. Das war der Vater von David. Da geht es auch immer um diese Geschlechterreihenfolge. So, da ist der Hinweis, dass aus ihm, aus diesem Geschlecht heraus, jemand kommen wird, der Spross. Die Wurzel ist David bzw. Isai und daraus wird irgendjemand mal sprossen. So, beides sind Hinweise auf den Messias, auf den, der eines Tages kommen wird und uns erretten wird. Und den Juden war das sofort klar. Diese beiden Ausdrücke, die Juden waren im Alten Testament richtig gut gelehrt, das haben sie von klein auf gelehrt, und denen war sofort klar, diese beiden Ausdrücke weisen auf den Messias hin, auf den, der kommen wird und der uns erlösen wird. Aber sie haben mit einem Herrscher gerechnet. Sie haben mit einem mächtigen König gerechnet, der alle Feinde platt macht und der Israel endlich befreit. Und das wird hier eigentlich auch deutlich. Und dann spricht Johannes von einem Lamm. Ein Lamm ist jetzt nicht unbedingt gerade der Herrscher, der mächtige Herrscher, oder? Ein Lamm steht nicht für Herrschaft. Ein Löwe, das steht für Herrschaft, aber nicht ein Lamm. Ein Lamm steht für Friedlichkeit, Fried, liebend, für Sanftmut, für Demut. Ein Lamm steht da. Und nicht nur ein Lamm, sondern ein Lamm, das geschlachtet war. Und jeder, der im Neuen Testament schon mal gelesen hat, der merkt den Hinweis, das ist Jesus. Genau so ist Jesus aufgetreten, als er auf diese Erde kam, als Mensch. Er kam nicht als der Mächtige, der das Schwert schwang und seine Nachfolgerschaft dann zum Krieg aufgerufen hatte. Er kam demütig, er hat gepredigt, er hat Menschen geheilt, aber er hat nie Hand angelegt und Menschen umgebracht, sondern er hat sie auferweckt vom Tod, wie ein Lamm. Aber dieses Lamm ist geschlachtet worden. Jesus ist ans Kreuz genagelt worden. Das meint das, geschlachtet. Und dann wird hier etwas beschrieben. Dieses Lamm hat 7 Hörner und 7 Augen. In der Offenbarung wird ganz viel über Symbole. Auch das Lamm ist ja ein Symbol. Ja, ein Ausdruck davon, was das Wesen desjenigen ausmacht, der da steht. Deswegen wird ein Lamm beschrieben. So ein Lamm mit Hörnern. Hörner sind Zeichen von Macht, von Herrschaft. Also wenn von Hörnern im Alten Testament die Rede ist oder in Prophetien, dann ist von Macht und Herrschaft die Rede. Und 7 Hörner bedeutet Allmacht, weil die Zahl 7 ist immer die Zahl der Vollkommenheit. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist genau das, was Jesus sagt, kurz bevor er wieder in den Himmel auffährt. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also wieder ein ganz klarer Hinweis. Dieses Lamm, von dem hier die Rede ist, ist unser Herr Jesus. Die 7 Augen. Die sind die 7 Augen, es steht dabei, das meint den Geist Gottes, die 7 Geister Gottes. Wer letzten Sonntag da war, der sagt, wieso sind das jetzt Augen? Letzten Sonntag waren das noch die 7 Fackeln, die im Thronsaal stehen. Warum sind es jetzt 7 Augen? Hat er sich verändert? Der Heilige Geist, ist sowohl die Fackeln als auch die Augen. Das beschreibt die Vielfältigkeit des Heiligen Geistes und seine vielfältigen Aufgaben. Die sieben Fackeln bedeutet Feuer, bedeutet Erleuchtung, bedeutet ein Symbol auf den Geist Gottes. Feuer wird ganz häufig mit dem Geist Gottes auch in Verbindung gebracht. Erleuchten den ganzen Thronsaal, erfüllen die Atmosphäre des Thronsaals. Und die sieben Augen sehen. Und ist ausgesandt in alle Länder. Das heißt, er sieht alles. Und nicht in dem Sinne, ich weiß, dass manch einer das so versteht oder auch so gelehrt worden ist, Gott sieht alles. Pass auf, was du tust. Ja, man könnte Angst bekommen. Gott sieht alles. Ja, er sieht alles, das stimmt. Aber Gott ist nicht derjenige, der dir dann auf die Finger klopft. Gott will dich erlösen und erretten. Er hat Jesus geschickt, um dich zu erlösen. Und wenn er etwas sieht, was du falsch machst, ja, dann wird er dich darauf aufmerksam machen, damit du es zu Jesus bringst und erlöst wirst und das los wirst, wenn es Sünde ist. Er sieht alles. Und dass das Lamm diese sieben Augen hat, heißt, das Lamm ist mit dem Geist Gottes erfüllt. Das ist so eins, das ist so eng verbunden, das sind keine zwei, das ist eins. Das ist so ein Hinweis auch auf die Dreieinigkeit Gottes. Dieses Lamm hat den Geist Gottes. So, dieses Lamm steht jetzt mitten im Thron. So, wenn wir unsere Vorstellung von einem Thron, was ist deine Vorstellung von einem Thron? Ein ziemlich toller, geschmückter, opulenter Sessel, würde ich mal sagen. Sessel ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Und der ist von je nachdem, was für ein Herrscher das war, die haben sich dann den erhöht gebaut und Salomo hat sich dann nachher noch Löwen hingebaut mit Treppe und. Aber letztendlich hat er auf dem Sessel gesessen. Alleine. Wie kann man auf einem Sessel mittendrin stehen? Man kann draufstehen, aber nicht mittendrin. Also unsere Vorstellung von einem Thron müssen wir hier an die Seite schieben. Das ist kein normaler Thron. Ich habe mal von jemandem gehört, der von Gott einen Blick in den Thronsaal Gottes bekommen hat und der hat ihn rund beschrieben. Das fand ich einen sehr interessanten Hinweis. Ich stelle mir so vor, eine runde Sitzbank, die vorne offen ist. Und Gott sitzt da drauf. Aber da ist noch Platz. Für wen? Ja, mindestens für Jesus und für den Heiligen Geist. Die sind nun mal zu dritt. Da reicht nicht ein Thron, sondern da muss es eine Bank sein. So, das ist meine Vorstellung. Bitte, wir werden das sehen, wenn wir im Thronsaal sind, aber wenn er mittendrin steht, muss irgendwas drumherum sein. Also deswegen die Vorstellung, von wegen, er könnte rund sein. So. Und wenn er da steht und diese Schriftrolle in die Hand nimmt, dann gilt die Anbetung, die im letzten Kapitel, in Kapitel 4, da galt die Anbetung dem, der auf dem Thron sitzt, nämlich Gott, unseren Vater. Und jetzt, wo Jesus als Lamm Gottes dort im Thron sitzt, schwenkt das um und die Anbetung gilt ihm. Auf einmal richtet sich die Anbetung auf Jesus, auf das Lamm Gottes. Aber das ist keine Konkurrenz. Das heißt nicht, Gott ist abgeschrieben und jetzt ist Jesus im Mittelpunkt. Nein, es ist keine Konkurrenz, sondern es ist eine Ergänzung. Wenn Jesus angebetet wird, der würdig ist, diese Schriftrolle zu nehmen und die Siegel zu brechen, dann deswegen, weil Jesus gestorben ist, weil er für uns auf dieser Erde war. Weil er mit seinem ganzen Charakter, mit seiner ganzen Haltung, mit seiner ganzen Demut sich hingegeben hat. Deswegen ist er würdig. Und deswegen gilt ihm alle Anbetung. Und das ist auch Anbetung Gottes, weil Gott hat mit Jesus zusammen diesen Plan erstellt, dass Jesus auf die Erde kam. Also wenn Jesus angebetet wird, wird gleichzeitig auch Gott angebetet und bestätigt. Es ist gut, was du getan hast. Wir sind dankbar dafür, dass das so geschehen ist. Aber der Handelnde in diesem Moment ist jetzt das Lamm. Er nimmt die Schriftrolle an sich. Und denk daran, was ist diese Schriftrolle? Er nimmt die Ernennungsurkunde und den Auftrag in Empfang. Er ist derjenige, der würdig ist, diese Schriftrolle umzusetzen. Das, was dort drin steht, auch umzusetzen. Und im Himmel war bekannt, was da drin steht. Weil es stand draußen drauf. Man brauchte es noch nicht zu lesen. Man wusste, das wird jetzt die Weltzeit beenden. Und deswegen wird gar nicht viel über den Inhalt jetzt geschrieben. Das kommt dann erst in weiteren Kapiteln. Sondern jetzt im Moment steht der im Mittelpunkt, der diese Rolle in der Hand hat. Nämlich Jesus, das Lamm. Und dann geschieht wieder Anbetung. Offenbarung 5, 8 bis 10. Und als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu Mitherrschern und Priestern für ihn gemacht. Sie regieren die Zukunft der Welt. Das Lamm wird erhöht und indem sich alle vor ihm niederwerfen, alle diese mächtigen Wesen und die Ältesten, ich habe letzte Woche davon gesprochen, welche Bedeutung sie haben. Sie werfen sich vor dem Lamm nieder und erhöhen ihn dadurch. Wir ehren dich. Er wird angebetet und gerühmt für das, was er getan hat. Ich habe so gedacht, das ist für uns ein Beispiel, wie wir Gott loben können. Manchmal fallen uns keine Worte ein, wie können wir Gott noch loben. Wir können ihn für das loben, was er getan hat. Immer wieder. Die Worte gebrauchen. So. Und hier ist dann die Rede davon so. Du bist würdig, weil du dich als Opfer hingegeben hast. Deswegen, das macht dich würdig, weil du bereit warst, auf die Erde zu kommen, weil du bereit warst, dich den Menschen sich selber auszuliefern. Du wusstest, was dir passiert. Du wusstest, dass du ans Kreuz genagelt wirst. Du wusstest, dass du von den Menschen geschmäht und gehasst und letztendlich getötet wirst. Das wusste Jesus, als er auf die Erde kam. Und trotzdem ist er gekommen und hat das Reich Gottes gepredigt, seine Liebe gepredigt, hat um die Menschen geworben, hat sie geheilt, hat ihnen so viel Gutes getan. Und trotzdem wusste er, wie die Menschen ihn niederfinden. Und er hat es getan, aus Liebe. Das macht ihn würdig. Weil was bedeutet, das Ende der Weltzeit herbeizurufen? Das bedeutet auch Gericht. Das bedeutet auch die zu verwerfen, die Gott nicht anbeten, die Gott nicht ehren. Und dazu muss einer würdig sein. Der muss die Menschen lieben. Der darf nicht einfach nach, so, du passt mir und du passt mir nicht. Nein, er muss die Menschen lieben. Und er wird nur die verwerfen, die wirklich nicht wollen. Die nicht bereit sind, sich Gott hinzugeben. Und alle anderen wird er darum kämpfen, dass die gerettet werden. Das ist sein Wesen. Das ist das, was ihn würdig macht. Und er hat schon viele gerettet, das wissen wir. Viele von uns gehören dazu, Gerettete. Hier ist von Gemeinde die Rede. Ja, wir hören von den 24 Ältesten und den vier Wesen. Aber was bringen die Ältesten? Goldene Schalen mit den Gebeten der von Gott Geheiligten. Wer ist denn das? Das sind die, die jetzt schon Jesus angenommen haben. So, und der Weihrauch, der da drin ist, der zum Lobopfer Gottes aufsteigt, damals war das eine Art der Anbetung. Das Und in der katholischen Kirche wird das immer noch gemacht. Wir machen das nicht mehr. Aber dieser Weihrauch, der da aufsteigt, dieses Räucherwerk, das nimmt Gott in der Nase wahr. Vielleicht ein Hinweis auf den Basar. Er riecht das und freut sich daran. Er freut sich daran. Was ist dieses Räucherwerk? Unsere Gebete. Wenn wir denn beten. Was ist, wenn wir nicht beten? Dann ist kein Räucherwerk in den Schalen. Dann sind die Schalen leer. Kannst du dir das vorstellen? Das wäre traurig, oder? Wisst ihr, was für eine Bedeutung Gebet hat? Was steht denn da am Ende? Mit den Leuten regiert er diese Welt. Wodurch regieren wir diese Welt? Wie können wir Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen, indem wir beten? Weil das kommt vor Gott, das wird vor Gott gebracht. Er regiert jetzt schon mit uns. Wenn wir denn beten? Wenn wir denn die Dinge vor Gott bringen? Hier ist von Gemeinde die Rede. Von denen, die errettet sind. Und jeder, der errettet ist, gehört zur Gemeinde Jesu Christi. Und sichtbar wird Gemeinde in Ortsgemeinde. So wie wir eine sind. Ja, da ist Organisation dabei, weiß ich. Und da ist auch verbindliche Mitgliedschaft dabei. Weil das braucht der Herr. Er braucht Jünger. Und wo willst du Jünger werden, wenn du alleine mit Jesus gehst? Wer leitet dich an? Wer hilft dir? Wer berät dich? Wer lehrt dich vom Wort Gottes her? Das geschieht in Gemeinde. In Gemeinde ist die Fülle Gottes vorhanden. Da sind Begabungen, da sind Berufungen da, die alle zusammenwirken, um die Heiligen zuzurüsten, erwachsen zu machen, reif zu machen. Das ist die Bedeutung von Gemeinde. Und gemeinsam zu beten, gemeinsam zusammenzukommen und zu beten, um diese Welt zu regieren. Das macht Gemeinde aus. Von Kirchen und Gemeindebünden ist in der Bibel nicht die Rede. Die sind wichtig für Organisationen in dieser Welt und so weiter und zur Unterstützung auch von Gemeinden. Aber davon ist in der Bibel nicht die Rede. Und die werden auch nicht irgendwo erwähnt in der Bibel. Das heißt nicht, sie sind unwichtig. Aber die haben nicht die Bedeutung, zu welcher Kirche gehörst du. Nein, für Jesus hat es eine Bedeutung, zu welcher Gemeinde gehörst du. Gehörst du zu einer Gemeinde? Aus meiner Sicht muss jeder Christ irgendwo in einer Gemeinde sich integrieren und dort mitarbeiten. Das ist das, was ich hier raus lese. Das ist das, was Gott möchte. Gott hat Gemeinde geschaffen, nicht wir. Es ist keine menschliche Organisation. So, Gemeinde herrscht schon jetzt, wenn sie ihre Verantwortung wahrnimmt. Und das ist das, was ich hier raus lese. Gemeinde herrscht schon jetzt. Er hat uns zu Priestern und zu Herrschern, Mitherrschern gemacht. Das ist sein Auftrag. Merkt ihr, welche Bedeutung er uns gibt, er dir gibt? Ich denke, wenn wir uns unserer Bedeutung, das, was Gott uns gegeben hat, an Verantwortung für diese Welt, dann sollten wir unsere Haltung ihm gegenüber durchaus noch überdenken. Er hat uns nicht nur um unserer Selbstwillen erlöst, sondern er hat uns auch Verantwortung gegeben füreinander und für diese Welt. Wir können nicht sagen, wir warten jetzt irgendwann auf das Ende und hoffentlich bin ich gerettet. Das ist nicht das, was der Herr von uns möchte. Er möchte mehr. Er möchte, dass wir Verantwortung für diese Welt übernehmen. Er ist auch nicht, Jesus, das Lamm, ist nicht nur guter Freund. Das ist er auch, gar keine Frage. Aber er ist der Herrscher, der alle Macht, dem du zur Seite stehst, mit dem du herrschen darfst. Und wie sieht die Anbetung aus? Deine Anbetung Gott gegenüber, Jesus gegenüber, dem Lamm gegenüber. der, der würdig ist, die Siegel dieses Buches zu brechen. Wie sieht deine Anbetung aus? Wir gucken nochmal, wie der Himmel anbetet. Das geht nämlich noch weit über die vier Wesen und die 24 Ältesten hinaus. In den Versen 11 bis 14. Und dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten. Und sie riefen in gewaltigem Chor, würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Würdig zu empfangen die Macht und den Reichtum und Weisheit und Stärke, Ruhm und Anbetung. Kommt euch das bekannt vor? Das singen wir auch. Es gibt ein Lobpreislied, in dem wir genau das singen. Ist dir klar gewesen, was das, in welchem Zusammenhang das steht? Was das für eine Bedeutung hat für dich und für die ganze Welt? Das sollten wir beim nächsten Mal, wenn wir das singen, uns bewusst machen. Da beten wir das Lamm an, was gerade diese Schriftrolle, seine Ernennungsurkunde, den Auftrag, die Weltzeit zu beenden, bekommen hat. Welche Ehre geben wir ihm? So, und dann geht's weiter. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Der ganze Himmel ehrt Jesus. Ehrt das Lamm. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie singen wir? Mit welcher Herzenshaltung stimmt die Gemeinde mit ein? Welchen Beitrag leistet sie? Und da muss ich jetzt nicht auf irgendwelche anderen Gemeinden gucken, sondern muss mich selber angucken. Mich selber prüfen, mit welcher Herzenshaltung singe ich den Lob. Ich bin dankbar für unser Lobpreisteam, weil da sehe ich diese Herzenshaltung der Anbetung. Wir wollen Gott die Ehre bringen. Wir singen nicht einfach nur richtig, möglichst genau den Ton treffend, möglichst die Melodie genau passend, möglichst in der richtigen Reihenfolge. Das ist alles schön und gut, aber das macht noch keinen Lobpreis aus. Schön zu singen. Den Blick auf Jesus richten dabei. Und ihn meinen. Und mit meinem ganzen Herzen das hervorbringen und vor Leidenschaft genau ihn anbeten. Das macht Lobpreis aus. Nicht die Lautstärke unbedingt, sondern die Herzenshaltung. Die Leidenschaft. Bin ich dabei? Setze ich wirklich alles da hinein? Und meine ich ihn damit? Oder bin ich nur darauf bedacht, die richtigen Töne zu treffen, damit mein Nachbar sich nicht ärgert. Wer ist das Lamm Gottes für dich? Dein Retter, der dich von allen Sünden freigemacht hat? Dein König, der zusammen mit dir diese Weltgeschichte zu Ende bringt? Oder ist deine Beziehung zur Routine geworden? Ich finde, Heinrich hat vorhin einen schönen Einblick gegeben, wie schnell das gehen kann. Wie er gekämpft hat mit Gott, diskutiert hat, warum er die Bibel lesen soll und sich über die Übersetzung geärgert hat. Ich kann das alles nachvollziehen. Das ging mir genauso schon. Aber ist das nicht, weißt du, wenn uns das zur Last liegt, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Und wie viel Geduld und Sanftmut hat Gott, uns da wieder hinzubewegen? Komm, ich will dir zeigen, wie schön das ist. Wie schön Lobpreis ist. Wie schön es ist, mir zu begegnen. Mich zu ehren. Und auch den Blick wieder zu kriegen. Nein, ich bin nicht das kleine Jesulein, was wir Weihnachten angeben. Ich bin das Lamm, was 7 Hörner und 7 Augen. Ich bin der Allmächtige und trotzdem sanftmütig und friedselig. Ist das dein Jesus, den du vor Augen hast, den du anbetest? Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der sagt, ich traue mich gar nicht zu diesem Jesus hin, weil ich kenne den noch gar nicht so gut. Ich kann den so gar nicht anbeten. So habe ich ihn noch nie erlebt. Ich habe mein Leben noch nie Jesus gegeben. Wenn jemand da ist, ich möchte dich ermutigen, begegne diesem Jesus. Lerne ihn kennen. Bete zu ihm und er wird sich dir offenbaren. Wenn du Hilfe dabei brauchst, wir stehen dir gern zur Seite. Ohne dich zu drängeln für irgendwas, sondern du sollst Jesus kennen. Diesen Jesus, von dem ich eben geredet habe. Das Lamm. Und wenn wir dieses Lamm anbeten, dann hat für uns das Ende der Weltzeit keinen Schrecken. Wir herrschen mit ihm. Und wir kommen zu einem guten Ende. Wir kommen auf die neu geschaffene Erde. Wir kommen in den Himmel zu Gott und leben das weiter, was Gott sich ursprünglich gedacht hat, weil Jesus uns errettet hat, weil er uns erlöst. Und wir sollen nicht die Einzigen bleiben, es sollen noch viele, viele, viele mitkommen. Das wird in Kürze geschehen, was ich hier gerade vorgelesen habe. Die Vorbereitungen sind längst in Gang. Es wird in Kürze geschehen. Und wir sollten uns bereit machen, mit Jesus zu herrschen.